Ich werde heute Nachmittag auch zunächst diesen Bibelabschnitt lesen, den wir gemeinsam betrachten wollen. Und ihr könnt mit aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 4. Und ich lese hier die Verse 12 bis 19. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei Gutes tun. Lasst uns aufstehen, dass wir gemeinsam beten, und würde mich freuen, wenn jemand von euch für die Stunde betet. Ja, unser Thema heute Nachmittag lautet Freude im Leiden. Und ich habe vorhin so dran gedacht, naja, ich hoffe, dass diese Stunde für euch keine leidvolle Erfahrung wird. Es ist der Nachmittag, es ist vielleicht nicht so einfach, sich zu konzentrieren, zu folgen. Wir haben gut gegessen, aber ich hoffe einfach, dass, ja, wie gebetet, dass Gott uns heute Nachmittag etwas zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich glaube, einer der Brüder hatte das in diesen Tagen auch schon gesagt, dass eines der Hauptanliegen des Petrus mit seinem ersten Petrusbrief dieses war, die Gemeinden, die Christen in Kleinasien zu ermutigen, ihnen Hinweise zu geben, wie sie mit Leiden umzugehen hatten. Es ist auffallend, wenn wir den Brief betrachten, dass das Wort Leiden oder zumindest der Wortstamm Leid in jedem Kapitel mindestens einmal vorkommt. Und insgesamt wird er im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, in 13 Versen wiedergegeben. So, das Leiden, das Umgang mit dem Leiden spielt hier eine zentrale Rolle, und deswegen geht Petrus scheinbar jetzt hier in diesem vierten Kapitel noch einmal gezielt und besonders darauf ein. Und die Historiker haben sich gefragt, okay, woran könnte das gelegen haben? Man kann den Entstehungszeitpunkt des ersten Petrusbriefes nicht ganz genau festlegen oder nicht ganz genau zuordnen. Manche glauben, er ist irgendwo um 96 nach Christus geschrieben worden. Damals begann die erste große allgemeine Christenverfolgung unter dem Kaiser Domitian. Andere wiederum sagen, dass es irgendwo um 63, 64, vielleicht auch 65 nach Christus gewesen sein könnte, wo es die Christenverfolgung hauptsächlich in Rom oder von Rom ausgehend unter dem Kaiser Nero gegeben hat. Immerhin, es scheint Christenverfolgung irgendwie mit im Spiel gewesen sein, und deswegen war es Petrus wichtig. Aber was wir aus diesem Brief auch erkennen, und in einem Gespräch, ich glaube, Robert, du sagtest das gestern, dass es ja auch in den Gemeinden in Kleinasien auch zu gewissen Spannungen gab. Da waren die Judenchristen, da waren die Heidenchristen, die unterschiedlich geprägt waren. Ja? Die Judenchristen hatten noch das mosaische Gesetz irgendwo in vielleicht traditionell oder in ihren Gedanken, auch in ihrer Auslebung des Glaubens. Die Heidenchristen waren wieder ganz anders geprägt. Und das sorgt auch unter ihnen für gewisse Spannungen, die gewisse Leiden auch mit sich gebracht haben. Und das Interessante ist, Petrus selbst kannte beides aus seinem eigenen Leben. Das heißt, er teilt hier eigentlich seine Erfahrungen mit den Empfängern des Briefes und er teilt seine Erfahrungen letztendlich heute auch mit uns mit. Aber wie ist das bei uns heute? Robert hat uns da schon einiges gezeigt heute, ich will deswegen nicht auf alles eingehen. Aber wisst ihr, diese Zahl, die wir nachlesen können, von 100 Millionen Christen, die in über 50 Ländern weltweit verfolgt werden, die ist einerseits unvorstellbar groß, aber für uns geht davon doch keine Bedrohung aus. Und ich persönlich, wirklich persönlich, sehe hier ein Problem, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Was heißt das für diese Leute eigentlich? Dass sie täglich bedroht sind, dass sie täglich in der Gefahr ihres Lebens stehen, wegen ihres Glaubens sterben zu müssen. Und ja, dann habe ich mir zwei Fragen gestellt. Zum einen, mache ich die Not der verfolgten Christen wirklich zu meiner eigenen Not? Das hat etwas mit Mitleid zu tun, das hat auch etwas mit Mitleiden zu tun. Und ich bin überzeugt, Petrus hat mit den Christen in Kleinasien mitgelitten, weil er selbst wusste, worum es geht. Deswegen war das die eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und die andere, kann es sein, dass wir einem, ich habe es Wohlfühlchristentum genannt, kann es sein, dass wir einem Wohlfühlchristentum verhaftet sind, das nicht mehr aneckt, sondern durch die Anpassung an die Welt in der Bedeutungslosigkeit verschwindet? Und diese Frage hat mich persönlich auch betroffen gemacht. Und ich frage mich, müsste nicht ich auch als Christ häufiger anecken? Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Es geht mir nicht darum, Leiden zu glorifizieren oder das als etwas Schönes darzustellen. Aber die Bibel zeigt uns ganz klar, dass Leiden eigentlich zu unserem Alltag gehören. Das sagt auch Petrus. Und die Frage, die ich mir ja dann stellen muss, ist, was bedeuten Leiden für mich eigentlich ganz persönlich? Und diese Frage habe ich euch gestern gestellt und wisst ihr, ich bin euch so dankbar für eure Antworten. Ich möchte euch gleich die Auswertung zeigen, aber ich möchte euch zunächst ein paar Antworten vorlesen. Vielleicht interessiert es euch. Da schreibt jemand von euch, Leiden um Jesu Willen bedeutet für mich, im Ansehen meiner Mitmenschen zu sinken, weil ich Jesus nachfolge. Wenn das jemand kann, das ist Leiden um Jesu Willen. Jemand anders, Freunden aus dem Studium oft absagen zu müssen, wenn sie eventuell planen, etwas zu machen, wo ich nicht mit kann, auch wenn es heißt, dass die Freundschaft eventuell darunter leidet. Leiden heißt, gegen die allgemeine Meinung auf seinen Standpunkt zu bestehen, auch wenn man dann viel Gegenwind bekommt. Öfter mal anecken. Bei seiner Meinung bestehen, auch wenn es womöglich Freundschaften kostet. Ich fand das beeindruckend. Auf Dinge zu verzichten, die man als Nicht-Christ haben würde, zum Beispiel bestimmte Freunde oder Erlebnisse. Von anderen gedemütigt zu werden, ausgegrenzt zu sein, nicht an einer Veranstaltung mit eingeladen zu werden, an der alle anderen teilnehmen. Habe mir das so vorgestellt, unter Schulfreunden, unter Kommilitonen, da läuft irgendwo eine Party und man lädt dich nicht mit ein, weil du anders bist. Umgang mit Menschen haben, die nicht beliebt sind. Ich habe hier noch ein paar, aber dass ich am Ende nicht wieder Gefahr laufe, mit der Zeit nicht hinzukommen. So, ich war von euren Antworten beeindruckt, weil wisst ihr, ich habe mir diese Frage auch selber gestellt und ich dachte, lieber Gott, was heißt es für mich, für dich zu leiden? Und ich musste, mir haben 2 Minuten nicht gereicht, sag euch das ganz ehrlich. Und dann bin ich auf einen Mann gestoßen, auf einen Bruder gestoßen, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe nur einiges von ihm gelesen und der hat sich auch zu diesem Thema Gedanken gemacht. Was heißt es, um Christi willen zu leiden? Und er hat ein paar Sachen aufgeschrieben. Nee, bevor ich das mache, zeige ich euch eure Antworten. Entschuldigt. Schaut euch das mal kurz an. Habt ihr mit dem Ergebnis gerechnet? Ich habe hier nicht alles aufgeführt, ganz bewusst nicht. Ich habe die 5 häufigst genannten Antworten genommen. Und ja, das, was am deutlichsten hervorsticht, 58%, Verachtung, verspottet zu werden, Erniedrigung, Ausgrenzung. Die zweithäufigste Antwort war, eigene Interessen in den Hintergrund zu stellen, seinen eigenen Willen zurückzusetzen. Die dritthäufigste, nicht mit der Welt mitzumachen. Die vierthäufigste, Verfolgung hinnehmen zu müssen. 5. schlecht, ungerecht behandelt zu werden. Ja, jetzt sind wir schon bei der 6., weil die haben alle den gleichen Prozentsatz, deswegen sind sie aufgeführt. Krankheit geduldig zu ertragen, haben einige von euch beantwortet, des Glaubens willen. So, wenn sie erkennen, Gott hat eine Krankheit im Leben zugelassen. So, was mich gewundert hat, und deswegen ist da eine Zahl etwas herausgestellt, diese 3%, das entspricht den Glaubensprüfungen standzuhalten. Versuchungen zu ertragen, gewappnet zu sein, das, was Robert uns heute Morgen gebracht hat. Das sehen nur 3% als Leiden an. Und das hat mich wirklich irgendwie gewundert, weil ich glaube, jeder von uns hat doch mit Versuchungen zu tun. Jeder leidet unter Versuchungen, unter Anfechtungen. Und wisst ihr, wir kommen etwas später noch darauf, dass Christus mitleidet, dass wir mit Christus mitleiden sollen. Und wenn Christus auch mit unseren Versuchungen mitleidet oder versteht, was es für uns bedeutet, sie zu leiden, dann bekommt das für uns vielleicht doch einen ganz anderen Stellenwert. Vielleicht ist es für uns auch eine Ermutigung, das zu wissen. So. Und doch sind es Antworten, von denen ich glaube, also teilweise war die Fallzahl dann 5 Antworten, 4 Antworten, sowas in der Größenordnung. So, ich glaube, die wenigsten von uns, zumindest ist es mein Eindruck, möchte da niemandem Unrecht tun, wissen aber wirklich, was es bedeutet, für Jesus zu leiden. Und ich nehme mich da nicht aus. Und Gott hat mir einfach in diesen Tagen auch schon Dinge gezeigt und was es eigentlich heißt, was es eigentlich auch noch mit einschließt, für ihn zu leiden. Und ich habe vorhin gerade angefangen mit dem einen Beispiel, das ich gefunden habe, von jemandem, der sich genau über diese Frage oder sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Und er hat ein paar Antworten gegeben, die ich zum Teil mit euch teilen möchte. Er hat gesagt, Leiden um Jesu Willen heißt für ihn, an den geistlichen Missständen in der Gemeinde mitzuleiden. Ein anderer Gedanke, Leiden an Kindern, an Verwandten, die nichts von Gott wissen wollen. Darunter leidet er, um Jesu Willen. Für jemand anderen, also er geht jetzt nicht nur von sich aus, für jemand anderen mag es ein Leiden sein, ehelos zu bleiben, weil man keinen ungläubigen Partner heiraten möchte. Ein Leiden um Jesu Willen. Leiden an der Gottlosigkeit der Umwelt, an der Ablehnung des Evangeliums. Leiden durch den Verzicht auf einen Teil der Freizeit wegen des Engagements in der Gemeinde. Leiden am eigenen Versagen. So, er zählt eine ganze Reihe von Gedanken auf, was es für ihn bedeutet, um Jesu Willen zu leiden. Und auch das hat mir gezeigt, es gibt eigentlich weit mehr, was es für mich heißen müsste, zu leiden, um Jesu Willen. Und ich werde auf ein und das andere etwas später noch eingehen. Erstmal ganz allgemein, und das ist mein erster Hauptpunkt, Leiden. 1.1. Leiden sind Bestandteil eines jeden Menschen. Und dann habe ich da einen Zusatz dazu genommen, besonders des Gläubigen. Eine Frage an euch. Worin liegt eigentlich der Ursprung des Leidens? Sündenfall. Und daraus folgend letztendlich die Trennung von Gott. Darin liegt der Ursprung des Leidens, weil ein Gericht Gottes, eine Strafe auf den Ungehorsam folgte. Und diese Strafe brachte auch Leid für die Menschen mit sich. Oft haben Leiden auch ihren Ursprung in der Folge von Sünden. Die Konsequenz einer Sünde tragen zu müssen, kann häufig mit Leiden verbunden sein. Die Bibel zeigt uns auch, dass Leiden zu den Werkzeugen Satans gehören, mit denen er versucht, Menschen von Gott wegzureißen. Und deswegen gehören Leiden besonders in das Leben eines gläubigen Menschen mit hinein, weil es zu den Werkzeugen Satans gehört. Und er will Menschen von Gott trennen. Das ist seine erklärte Absicht. Er hat es auf die abgesehen, die seinem Machtbereich entrissen sind und unter Gottes Machtbereich stehen. Wir sehen das an Hiob, wie er auf unterschiedlichen Ebenen leiden musste, weil Satan ihn versucht hat. Aber, und das ist das Erfreuliche, der Machtbereich Satans ist durch den göttlichen Machtbereich eingeschränkt. Satans Machtbereich hat Grenzen. Und das ist etwas sehr Ermutigendes. Ihr könnt euch 1. Petrus 1, Vers 5 aufschreiben. Da sagt Petrus, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Gottes Macht ist größer als Satans Macht. Dazu könnt ihr auch euch Hebräer 2, Vers 14 noch mit aufschreiben. Und es gibt weitere Stellen, aber ich will es dabei bewenden lassen. Und Petrus, er stellt diese Leiden im Leben eines Christen als etwas Selbstverständliches dar. Und er schöpft hier einfach aus seiner Erfahrung, die er selbst in seinem Leben gesammelt hat, die er selbst in seinem Leben gemacht hat. Und ich finde, in der Lutherbibel heißt es ja hier in 1. Petrus 4, Vers 12, da spricht Petrus die Empfänger dieses Briefes so liebevoll an und sagt, ihr Lieben. Und mir scheint es, wenn ich mich so in diese Situation hineinversetze, wenn Petrus jetzt hier wäre, er würde den Arm um uns legen und würde sagen, ihr Lieben, die Leiden, die euch begegnen, das sollte euch überhaupt nichts ausmachen. Das sollte euch nicht stutzig machen, wenn ihr leiden müsst. Das ist für euer Leben etwas völlig Selbstverständliches. Weil Paulus wusste, was es heißt, verfolgt zu werden. Paulus wusste um die Spannungen, die darin liegen, Familie und in einer Ehe zu stehen. Er war ja als Apostel Jesu unterwegs, er musste das irgendwie in Übereinklang bringen. Er musste für seine Familie sorgen, er folgte Jesus nach. Und da kam es zu Spannungen. So, Petrus wusste, was es letztendlich bedeutet. Und Petrus war jemand, der in seinem Leben um Jesu Willen viel gelitten hat. Und das versucht er zu teilen, das versucht er weiterzugeben. Und er möchte damit den Lesern einfach zu verstehen geben, habt keine Angst vor den Leiden, die auf euch zukommen werden. Macht euch keine Sorgen darum, denn Gott ist da, Jesus ist da und sein Machtbereich ist größer als der des Teufels. Sie sollten sich nicht verunsichern lassen, wenn sie durch Leiden zu gehen haben. Und deswegen gehören Leiden zu unserem Glaubensleben hinzu. Und Jesus selbst, und das ist etwas, was mir irgendwie ganz neu geworden ist oder wichtig geworden ist, Jesus selbst hat seine Jünger eigentlich immer wieder darauf hingewiesen, dass es zu ihrem Leben dazugehört, dass sie leiden müssen. Jesus sagt zu ihnen, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Stell dir dieses Bild einmal vor. Und ich frage mich, was gilt das für mich heute? Jesus sendet mich wie Lämmer, wie ein Lamm unter Wölfe. Was für eine Chance habe ich? Realistisch gesehen. Und doch sendet Jesus, weil Jesus mitgeht, weil Jesus mitleidet. Wir werden später darauf kommen. Es ist wirklich so. Und deswegen konnte Jesus senden. Und deswegen sendet Jesus uns heute, weil er mitleidet, weil er mitgeht. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Die erste Bibelstelle war Lukas 10, Vers 3. Jetzt die zweite Bibelstelle, Lukas 6, 22. Die dritte, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, der ist mein nicht wert. Matthäus 10, 38. Lukas 10, 3, Lukas 6, 22 und Matthäus 10, 38. Mein Punkt 1, 2 lautet, Leiden, sie dienen einem besonderen Zweck. Ihr habt das sicherlich schon oft erlebt oder gehört, dass Gott Menschen oft durch Leiden zum Kreuz ruft. Leiden können durchaus auch ein Werkzeug Gottes sein. Dort, wo er Menschen durch besondere Notzeiten gehen lässt, führen diese oft dazu oder manchmal dazu, dass diese Menschen Gott finden. Diese Leiden, sie sollen unsere Abhängigkeit von Gott größer werden lassen. Es ist Paulus, der das schreibt. Ihr könnt euch 2. Korinther Kapitel 1 aufschreiben und ich lese euch einfach mal die Verse 8 bis 9. Also Leiden sollen unsere Abhängigkeit von Gott größer werden lassen, auch das ist ein Zweck. Und da heißt es in 2. Korinther 1, Vers 8, denn wir wollen euch nicht vorenthalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, als wir über die Maßen beschwert waren und übermacht, also dass wir auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Gott hat Leiden zugelassen, um die Abhängigkeit von Gott, hier das Vertrauen auf Gott, größer werden zu lassen. Wir sollen in den Leiden unsere Abhängigkeit von Gott erkennen. Und wir brauchen hierzu wirklich eine verändernde Gnade in unserem Leben, um das wirklich zu sehen, um das zu erkennen, um bereit zu sein, um Jesu Willen zu leiden. Als ich 18 Jahre alt war, da erkrankte meine Mama an Krebs. Und es ging damals um Leben und Tod. Und heute, das ist 20 Jahre her oder fast 20 Jahre her, sagt sie, dass sie in jener Zeit Gott so nah war, wie zu keiner anderen Zeit ihres Lebens. Leiden erfüllen einen bestimmten Zweck in unserem Leben. Sie sollen zumindest dazu dienen. Und ich habe eine schöne Aussage gelesen. Petrus spricht ja hier von der Hitze, von der Feuerhitze in der Schlachterübersetzung, die uns begegnet. Und eine Aussage, die ich dazu fand, ist, dass diese Hitze, die uns begegnen kann, in unserem Leben ein Dennoch bewirken soll. Und zwar in der Hitze, wenn die Kräfte versagen, wird das Dennoch des Glaubens geboren. Psalm 73, denke ich, ist da ein schönes Beispiel dafür, wo Asaf sein Leiden vor Gott bringt und in diesem Leiden eigentlich erkennt, dass es sich dennoch lohnt, an Gott festzuhalten. Leiden, sie dienen einem besonderen Zweck. Und dann könnt ihr euch 5. Mose 13, Vers 4 noch aufschreiben. Dort lesen wir davon, dass Gott Versuchungen zuließ, um zu prüfen, ob Israel Gott wirklich liebt. 5. Mose 13, Vers 4. Der Punkt 1, 3, den habe ich ganz kurz gehalten. Robert hat es heute Morgen auch schon erwähnt. Dieser Zeit Leiden sind nicht wert der Herrlichkeit, die auf uns warten. Römer 8, Vers 18. Und Alex hatte uns in der Einführungsstunde gesagt, dass es einen Zusammenhang, auch im Petrusbrief, einen Zusammenhang gibt zwischen den Leiden, die wir im Leben ertragen müssen, und der Herrlichkeit, die aufgrund dessen auf uns wartet. Römer 8, Vers 18. Dieser Zeit Leiden sind nicht wert der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Mein zweiter Hauptgedanke lautet Freude im Leiden. Und Petrus sagt jetzt hier in Vers 13, sondern freut euch über eure Leiden. Und wisst ihr, ich hatte es vorhin schon gesagt, Petrus schöpft hier aus seiner eigenen Erfahrung. Und ich möchte mit euch jetzt zwei kurze Bibelabschnitte lesen. Und zwar, schlagt einmal auf Lukas 22, und hier die Verse 60 bis 62. Lukas 22, ich lese einfach mal von Vers 60. Petrus aber sprach, es geht ja darum, Jesus ist gefangen genommen worden und es ist die Situation, wo Petrus Jesus verleugnet. Jetzt ist die dritte Situation. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe denn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und jetzt lasst uns mal parallel aufschlagen, Apostelgeschichte 5, die Verse 40 bis 42. Und ich lese uns das mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Apostel waren im Gefängnis gewesen und sie sollen jetzt entlassen werden, müssen noch einmal vor den Hohen Rat treten. Jetzt heißt es, man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Zwei Situationen aus Petrus' Leben. Einmal, wo aus seinem Leiden ein Versagen wurde und einmal, wo er wirklich Freude empfand. Was liegt zwischen diesen beiden Ereignissen? Lass uns das einfach mal aufzählen. Was liegt zwischen diesen beiden Ereignissen? Die Bekehrung. Ja, bitte? Heiligung. Ja, Pfingsten erlebt. Was liegt noch dazwischen? Der Tod Jesu und die Auferstehung. Auch das hat Petrus miterlebt. Die Kraft der Auferstehung. Was noch? Ja, Pfingsten hatten wir schon gehabt, genau. Die Heiligung, ja. Jesu Seelsorge. Ich habe mir das chronologisch aufgeschrieben. Petrus erlebt die Auferstehung Jesu. Er erlebt, was die Kraft Gottes vermag. Petrus erlebt dann persönliche Seelsorge durch Jesus. Petrus erlebt die Auferstehung oder die Kraft der Auferstehung an den Wundern, die Jesus nach seiner Auferstehung tat, die sich doch auch von dem unterschieden, was er vorher gesehen hat. Petrus machte auf diesem Wege Erfahrungen mit Jesus. Petrus erlebt Pfingsten, er erlebt die Ausgießung des Heiligen Geistes und er liefert sich Gott völlig aus. Petrus erlebt die Kraft des Wortes Gottes in seiner eigenen Predigt. Die Wirkung der Kraft Gottes. Und aus einem Leiden durch Versagen wird Freude im Leiden. Und Robert hat heute Morgen einen bemerkenswerten Satz gesagt. Wenn du noch nicht bereit bist zu leiden, dann hast du mit der Sünde noch nicht abgeschlossen. Und genau das spiegelt sich zwischen diesen beiden Erlebnissen, die Petrus selbst gemacht hat. Es spiegelt sich in gewisser Hinsicht wider, weil Petrus hat den Herrn verleugnet. Er hat nicht standgehalten. Und wir wissen, dass die Freude, die bei diesem zweiten Ereignis, die Freude, die Petrus hatte, die war echt gewesen. Denn es ist nicht ein Selbstzeugnis, das er sich ausstellt, sondern es ist das Zeugnis des Lukas, das er ihm gibt, das die Apostel freudig litten. Petrus sagt, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, dass ihr an Christo Leiden Anteil haben könnt. Wie ist das möglich? Warum sagt Petrus, dass sie an Jesu Leiden Anteil haben können? Okay, dass sie dadurch leiden, durch die neue Ausrichtung? Ja? Okay. Petrus schreibt an die Judenchristen, an die Heidenchristen in Kleinasien. Und wir hatten das eingangs gesagt, womöglich, oder es scheint so, dass sie schon in irgendeiner Form mit Verfolgung Berührung hatten. Und mir ist vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ich das in Tuningen schon einmal sagte oder es bei uns in Herford sagte, das weiß ich nicht genau. Mir ist eine Sache einmal wichtig geworden, wo wir erkennen, dass Jesus auch heute noch leidet. Und zwar, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist und dort eine Begegnung mit Gott hat. Dieses helle Licht, er fällt vor diesem Licht nieder und er weiß nicht, was da passiert und er hört eine Stimme, die da sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann fragt Saul zurück, Herr, wer bist du? Und was bekommt er zur Antwort? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hat nicht Jesus verfolgt, Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Aber Jesus hat das Leiden der Gemeinde zu seinem eigenen Leiden gemacht. Jesus sagt Paulus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und deswegen, wenn jetzt die Christen in Kleinasien Verfolgung um Jesu Willen litten, dann litt Jesus mit ihnen mit. Und deswegen sagt Petrus, dass sie Anteil haben an Jesu Leiden. Und wisst ihr, wenn ihr heute um Jesu Willen leidet, dann leidet Jesus mit euch mit. Und deswegen seid ihr Ausgesandte und deswegen liegt in diesem Leiden ein Segen. Und in diesem Leiden liegt auch eine Kraft. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir diese Bereitschaft heute mitbringen und dass wir wissen, für uns ganz persönlich wissen, was es heißt zu leiden. Wenn wir keine Freude im Leiden empfinden, dann kann es daran liegen, dass wir nicht mit Jesus mitleiden. Weil Petrus sagt, sondern freut euch, dass ihr mit Christus mitleidet. Wenn wir in unseren Leiden um Jesu Willen keine Freude empfinden können, keine Dankbarkeit Jesu gegenüber empfinden können, dann kann es daran liegen, dass wir nicht mit Jesus mitleiden, nicht um seines Willens leiden. Und ich habe mich dann gefragt, leidet Jesus über den Zustand der Gemeinde auch heute? Leidet Jesus vielleicht über den geistlichen Zustand einer Jugendgruppe an einem Ort? Leidet Jesus vielleicht über die Unfruchtbarkeit in meinem Leben? Und dann ist die Frage, leide ich mit? Habe ich auch Anteil an diesen Leiden? Ist die Not einer Gemeinde, ist der Zustand in der Gemeinde auch meine persönliche Not? Leide ich mit? Ist der Zustand in meiner Jugend, wenn er zu wünschen lässt, auch meine persönliche Not? Wird mir das bewusst? Fällt mir das auf? Leide ich an der Stelle mit? Bereitet mir meine eigene Unfruchtbarkeit persönlich Not? Leide ich darunter? Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Und die Freude beruht letztendlich auch darin, und das ist der zweite Teil von diesem Vers 13, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. 1. Petrus 4, Vers 13. Und auch hier nochmal der Hinweis darauf, auf diesen Zusammenhang Leiden und Herrlichkeit. Wenn wir heute für ihn, um Jesu Willen leiden, dann werden wir mit ihm einmal mitjubeln können. Römer 8, 18 hatte ich schon gesagt, 2. Korinther 4, 17 und 18 könnt ihr euch auch aufschreiben. Und jetzt, wir gehen einen Vers weiter, heißt es in Vers 14, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über dem Namen Christi. Und wir sind immer noch bei dem Punkt Freude im Leiden. Also als Hauptpunkt und als Unterpunkt hatten wir, sondern freut euch. Selig seid ihr, eine andere Übersetzung sagt glückselig oder glücklich zu schätzen, wenn ihr wegen seines Namens geschmäht werdet. Es waren 58%, die das wirklich auch als Leiden genannt haben oder das als Leiden empfinden. Und doch, ich frage mich, wie viele haben das wirklich schon einmal persönlich erlebt? Dass sie geschmäht wurden um Jesu Namen willen. Ich hatte mich bewusst an eine einzige Situation erinnert, wo ich das wirklich als Schmähung erlebt habe. Aber ich glaube, das sollte öfter sein. Und ich werde gleich einige konkrete Beispiele nennen. Ich möchte ein erlebtes Beispiel sagen, nicht von mir erlebt, sondern ich hatte mich in diesen Tagen mal mit Johannes unterhalten und er erzählte mir eine Begebenheit, die er in der Schule gemacht hatte. Und zwar wurde er gefragt, warum er nicht Fastnacht mitfeiert. Also Fastnacht ist Fasching, nicht wahr? Oder hängt zumindest damit zusammen. Und wisst ihr, ich weiß, wurde jemand anders von euch schon mal gefragt, warum er Fasching nicht mitfeiert? Ja? So, was geben wir zur Antwort? Warum feiern wir nicht mit? Danke für deine Ehrlichkeit. Was geben wir zur Antwort? Das ist das, was Johannes sagte, weil es Jesus nicht gefällt. Und er sagt, von diesem Zeitpunkt an wird er von seinen Kameraden verspottet und immer wieder gehänselt deswegen. Anecken, leiden um Jesu Willen. Und ich glaube, da bieten sich so viele Gelegenheiten in unserem Leben. Und ich frage mich, ist es nicht manchmal angebracht, den richtigen Grund für Dinge zu nennen, die wir nicht tun? Das muss nicht immer vor einer großen Gruppe sein, wo das Gesagte wahrscheinlich nicht den Kern treffen wird oder nicht das Ziel erreichen wird. Manchmal kann das so sein, wenn du das so empfindest, dann kann das so sein. Aber ich glaube, in persönlichen Gesprächen mit jemand anderem, in kleineren Gruppen, in eurem Freundeskreis, da kann es durchaus notwendig sein, dass wir öfter sagen, warum wir Dinge nicht tun, den richtigen Grund nennen. Zum Beispiel, warum wir nicht ins Kino gehen, um uns einen Film anzusehen oder einen bestimmten Film anzusehen. Warum du ein bestimmtes Computerspiel nicht spielen kannst, den echten Grund zu nennen. Warum die Rock- und Popmusik keine Musik für dich ist. Warum du auf einer Party nicht dabei sein kannst. Warum Ehrlichkeit für dich persönlich so wichtig ist. Naja, es ist eine Tugend, aber weil Jesus es fordert. Warum du noch keinen Freund oder keine Freundin hast. Wisst ihr, es gibt so viele Themen, so viele heikle Themen in unserer Zeit. Und auch das hatte jemand geschrieben. Wir können heute oder wir werden heute anecken, wenn wir zum Beispiel Stellung zur Homosexualität beziehen oder zu vorehelichem Geschlechtsverkehr oder zu dem Lehrplan an den Schulen. Und vielleicht meinte Jesus auch das, dass wir von allen Menschen gehasst werden müssen, wenn wir Stellung beziehen, wenn wir konkret werden, wenn wir Dinge beim Namen nennen. Und ich wünsche, dass Gott mir hier persönlich hilft, dass ich das erkennen kann, dass ich dafür bete, dass Gott mir Augen für Situationen öffnet, wo ich wirklich etwas weitergeben kann und wo ich bereit bin, um seines Namens willen zu leiden. Denn, und das sagt Vers 14 auch, diese Tatsache, diese Bereitschaft, aus diesen Gründen zu leiden, ist auch ein Beweis dafür, dass der Geist Gottes auf dir ruht. Dass der Geist Gottes dein Leben verändert hat. Dass in deinem Leben etwas passiert ist, dass dein Leben anders geworden ist. Dass du mit der Sünde abgeschlossen hast, wenn du bereit bist, diese Leiden auf dich zu nehmen. Du bekennst vor den Menschen Jesus und Jesus wird dich vor dem himmlischen Vater bekennen. Wenn du bereit bist, für ihn zu leiden, wird es die Gegenwart Gottes in deinem Leben bewirken. Er leidet mit dir mit. Er ist in dieser Situation bei dir. Es ist der Beweis seiner Gegenwart. Und es wird für dich ein Grund dafür sein, dankbar zu sein. Wenn du die Leiden einfach aus dieser Perspektive siehst, aus dieser Perspektive wahrnimmst. Und jetzt heißt es in Vers 15, lasse ich kurz aus, werde aber gleich darauf eingehen. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in solchem Fall. Ich hatte gestern gefragt, wie viele von euch schon einmal dafür gebetet haben, dass Gott uns zeigen soll, wie wir dem Herrn gefallen können, wie wir jung sein können und dem Herrn gefallen. Und dann gesagt, dass wir oft diese Frage nachschieben, Herr, wie kann ich das tun? Wie werde ich dir gefallen können? Und hier erkennen wir oder hier sehen wir einen Weg, wie wir dem Herrn gefallen können. Wir werden ihn ehren, wenn wir bereit sind, um seines Namens willen zu leiden. Und in Vers 15 heißt es, niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Petrus will jetzt hier an der Stelle sagen, dass dort, wo Leiden selbst verschuldet sind, wo wir durch eigenes Vergehen zu leiden haben, wo wir Konsequenzen der Sünden tragen müssen, dass das letztendlich kein Leiden um Jesu Willen ist. Und es hat vor Gott keinen Wert. Wir werden ihn dadurch nicht ehren können. Und ich fand es interessant, wie Petrus hier eine Abstufung macht von sehr schweren Sünden bis zu Dingen, die ja womöglich nahezu vernachlässigbar sind. Aber egal was es ist, solange wir aus einer eigenen Schuld heraus leiden, so ist es kein Leiden um Jesu Willen und sie haben vor ihm keinen Wert. Allerdings ist es durchaus möglich, dass diese Art Leiden dich zu einer tieferen Erkenntnis über dein Leben bringen, dass du erkennst, da ist etwas falsch gelaufen, da ist etwas schief gelaufen und dass du dadurch letztendlich doch auch wieder einen Weg zurück zu Gott findest. Und wir haben da dieses Beispiel des verlorenen Sohnes, wo er ja sich vom Vater getrennt hat, wo er sein eigenes Leben gelebt hat, hinausging in die Welt, sein Leben genossen hat und dann anfing zu leiden an den Konsequenzen seines Lebens. Und daraus entwickelte sich bei ihm dieser Gedanke, was tue ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Zurück zum Vater, das ist sein Weg. Und das war das, was er letztendlich getan hat. Und deswegen, wenn du leidest, dann freue dich, dass du um Jesu Willen leiden kannst. Das ist es, worum es Jesus geht. dass wir um seines Namens willen leiden, dass wir bereit sind, dass wir letztendlich den Auftrag, den Jesus hat, dass wir ihn ausleben und dass wir ihn in unserem Leben umsetzen. Und wenn du für dich persönlich erkennst, dass du auch leidest, aber dass du nicht um Jesu willen leidest, sondern um deiner eigenen Schuld wegen leidest, dann lass dich dadurch dahin führen, dass du zu Jesus kommen kannst und er dir in diesem deinen Leiden wirklich helfen will. Ich habe nicht gedacht, dass ich die Zeit haben werde, aber ich möchte noch kurz auf die Verse 17 bis 19 eingehen. Und hier stehen jetzt ganz interessante Gedanken, die Petrus uns hier mitgibt. Es heißt, denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns. Was will es für ein Ende werden mit denen, die dem Evangelium nicht glauben? Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo wird der Gottlose und der Sünder erscheinen? Und ich habe mich gefragt, habe auch mit den Brüdern darüber gesprochen, was heißt es eigentlich, dass das Gericht an dem Hause Gottes anfangen muss? Es ist Zeit, so sagt Petrus, dass das Gericht an dem Haus Gottes anfange. Und ich möchte euch aus einem Buch einige Gedanken vorlesen. Das ist eine Auslegung über den ersten Petrusbrief. Und ich fand das eigentlich sehr gut zum Ausdruck gebracht, wie es Fritz Lenk, das ist sein Name, der es geschrieben hat, wie er es zum Ausdruck bringt. Und zwar schreibt er hier, Gericht und Leiden sind eng miteinander verbunden. Darum ist es verständlich, dass Petrus in diesem Kapitel von den Leiden der Christen auch das Gericht berührt. Im Alten Bund wurden Leiden als Strafe oder Gericht für bestimmte Sünden angesehen. Aus den Betrachtungen in diesem Kapitel haben wir aber gesehen, dass die Leiden verschiedene Ursachen haben können. So müssen wir auch die Gerichte Gottes über sein Volk betrachten. Sie sind mehr eine Route zur Zucht, eine Schule zum Guten als eine Strafe. Gott lässt Leiden, Trübsal, Verleumdung und Verfolgung zu, um sein Volk zu erziehen. Paulus sagt, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. 1. Korinther 11, Vers 32. Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Haus Gottes. Im Gericht Gottes in dieser Zeit offenbart sich die Gnade Gottes, die uns vor dem ewigen Verderben bewahren will. So dieses Gericht Gottes, das er selbst zulässt, es soll uns helfen in unserem geistlichen Leben und es soll uns vor dem ewigen Verderben bewahren. Und er zählt jetzt drei Arten dieses Gerichtes auf, die ich kurz nennen möchte. Die erste Art, es ist das Gericht, wenn Gottes Licht die Sünde straft und Zittern den Sünder ankommt, wenn das Wort Gottes durchs Herz geht. Das ist die erste Art des Gerichtes, wo Gottes Gnade uns begegnet und uns auf Dinge in unserem Leben hinweist, die nicht in Ordnung sind. Die zweite Art des göttlichen Gerichts ist das Anlegen des göttlichen Maßstabs an das Leben der Gotteskinder. Der vollkommene Mann in Christo ist Gottes Ziel für seine Kinder. In 2. Timotheus 3, 16, 17 lesen wir, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Das zweite Gericht ist das Arbeiten Gottes an uns als gläubige Menschen, wo er uns weiterführen will, durch sein Wort, wo er uns erkennen lässt, wo er uns wachsen lässt, wo wir vollkommener werden. Und die dritte Art des Gerichts betrifft keine Sünde und Schuld, auch keinen Mangel im christlichen Wandel, sondern unseren Glauben und unsere Liebe zu Gott werden geprüft. Es ist das Leiden um Gerechtigkeit willen. Unsere Treue zu Gott wird auf die Probe gestellt. Im Leiden Hiobs wird uns diese Art Gericht vor Augen geführt. Es geht darum, ob Hiob Gott um seiner selbst willen dient oder nur darum, weil Gott ihn segnet. Alle Gerichte zielten bei ihm darauf hin, Gott abzusagen. Aber Hiob hielt stets an seinem Gott. Von ihm wollte er nicht lassen, auch wenn er Gottes Gerichte mit ihm nicht verstehen konnte. So, die dritte Art des Gerichtes prüft unsere Treue Gott gegenüber, unsere Liebe zu ihm. Und Gott hat unterschiedlichste Wege, wir wissen das aus den Leben Hiobs. Und so ist es durchaus möglich und es wird so sein, dass Gott auch unsere Liebe zu ihm prüft. Nicht zuletzt auch an der Bereitschaft, unser Selbst für ihn zu leiden. Wer diese drei Gerichtsarten hier in dieser Zeit erlebt, an sich vollziehen lässt, geduldig darunter bleibt, entgeht dem ewigen Gericht. Und jetzt sagt Petrus im 19. Vers, darum, welche da leiden nach Gottes Willen, die sollen ihm ihre Seelen befehlen als dem treuen Schöpfer in guten Werken. Darum, weil es für uns etwas Normales, etwas Selbstverständliches sein sollte, für Jesu Willen zu leiden, auch dieses Gericht, diese drei Arten des Gerichts, die wir gerade betrachtet haben, über uns ergehen zu lassen. Aus diesem Grund sagt Petrus, dass wir unsere Seelen Gott anbefehlen sollen. Seinem Machtbereich, seine Mitleiden für uns. Und dass wir uns nicht erschrecken, dass es uns nicht befremden soll, dass es uns nicht stutzig machen soll, wenn wir durch Leiden gehen müssen. Jung sein und dem Herrn gefallen, was heißt das für uns, für unser Leben? Es heißt, dass wir Leiden als etwas Selbstverständliches anzusehen haben oder sie als selbstverständlich ansehen sollten. Es sollte für uns heißen, dass wir bereit sind, für Jesus zu leiden, um seines Namens willen zu leiden. Und es sollte für uns auch heißen, mit Jesus mitzuleiden. Und Jesus selbst, er will uns die Gnade dazu geben. Jesus selbst will uns hierin helfen. Und jetzt komme ich auf einen Gedanken zurück, den ich gestern kurz genannt hatte. Wenn wir uns in unserem Leiden bewähren, wenn wir durch unser Leiden zu einem Vorbild für andere werden, dann kann Gott es dazu gebrauchen, dass wir dadurch andere Menschen zu Christus führen. Und Jesus, er ist uns hier ein Vorbild geworden, als er am Kreuz hing und als er dann für diejenigen betete, die ihn ans Kreuz geschlagen haben und den Vater bat, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Da war der einer der Soldaten, der begriffen hat, wen er da vor sich hatte. Und er hat Jesus angenommen. Und ich wünsche, dass Gott uns hilft, dass er euch hilft in eurem Leben. Und wie gesagt, ich bin ermutigt worden durch die Antworten, die ihr gegeben hattet, was es für euch bedeutet, um Jesu Willen zu leiden. Aber dass Gott euch Kraft gibt, dass er mir Kraft gibt, dieses Wort von Petrus wirklich ausleben zu können. Und dass Gott uns hilft, Freude empfinden zu können, wenn wir für ihn leiden. Amen.